Liebe Freunde, Gäste, liebe Geschwister, herzlich willkommen in diesem schön geschmückten Raum. Ihr habt es vielleicht schon draußen gesehen, im Eingangsbereich. Da muss ja was Besonderes sein. Und es ist auch so. Es ist der erste Advent. Und gleichzeitig, das ist uns manchmal gar nicht so bewusst, der Anfang eines neuen Jahres. Das ist was wie ein Geburtstag, wo wir ein neues Jahr anfangen. Oder auch zum 31. Dezember, 1. Januar, wo wir ein neues Kalenderjahr anfangen. Heute fangen wir ein neues Kirchenjahr an. Das ist der Rhythmus im Kirchenkalender. Mit dem ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr. Vorigen Sonntag war der letzte Sonntag des alten Kirchenjahres. Von daher also sehr schön und aller Grund, das festlich zu machen, das schön zu gestalten. Also vielen Dank an die, die sich hier gestern gemüht haben und dass sie alles so schön gemacht haben. Der Beginn eines neuen Jahres, ob nun Geburtstag oder Kalenderjahr oder wie auch immer, ist doch oft damit verbunden, dass wir uns Dinge vornehmen, die wir anders machen wollen, die wir neu machen wollen, die wir verändern wollen. Sachen, die uns bisher nicht gelungen sind, möchten wir gerne beginnen. Und so etwas wird auch heute unser Thema ein bisschen sein. Was kann ich mir vornehmen für das neue Kirchenjahr? Was kann ich mir vornehmen für die Zeit, die hier nun neu beginnt und neu vor uns ist? Wir wollen uns dazu ein paar Verse aus dem Römerbrief lesen. Bevor ich euch aber sage, wo wir lesen und welche Bibelstelle das ist, einfach zwei, drei Sätze zu diesem Brief insgesamt. Der Römerbrief, wissen wir wahrscheinlich alle, geschrieben von Paulus an die Gemeinde in Rom. Die Gemeinde in Rom wird uns gekennzeichnet als eine Gemeinde aus vielen oder mehreren Hauskreisen, die ja dort in dieser Großstadt, dieser Weltstadt existiert. Es ist nicht bekannt, wer sie gegründet hat, wie sie entstanden ist. Man schätzt, dass hier zur Verfassung oder bei der Verfassung des Römerbriefes die Gemeinde vielleicht in 20 Jahren schon besteht, eventuell, also eine junge Gemeinde. Die in dieser Zeit der Spannung auch und des politischen Wirrwarres dort vermutlich aus Juden, Christen und Heidenchristen besteht. Es werden uns ein paar Namen genannt im Kapitel 16, die Paulus grüßt. Daraus entnehmen wir, dass er da Bekannte hatte dort und Leute kannte in dieser römischen Gemeinde, obwohl er selbst noch nie da gewesen ist. Im Gegenteil, er hat nur vom Hörensagen immer wieder von ihnen gehört, hat aber vor, sie zu besuchen. Und zwar möchte er gern nach Spanien reisen. Er sagt, ich habe hier in Kleinasien, Mazedonien, ach ja, ich habe überall gepredigt, Gemeinden gegründet. Und mich drängt es jetzt zu neuen Ufern. Mich drängt es aufzubrechen. Und da ist ihm Spanien so als Ziel vor Augen und möchte also gern auf dieser Reise in Rom vorbeikommen, vorbeifahren, um die Geschwister dort kennenzulernen und vielleicht auch ein bisschen, hat er den Gedanken, dass sie ihn ein bisschen unterstützen und ihm ein bisschen helfen. Und so stellt er in dem Römerbrief sich vor der Gemeinde dort in Rom und auch das, was er vertritt, was seine Gedanken, was seine Lehre ist. Und das ist also der Inhalt des Römerbriefes. Es geht um die Gerechtigkeit, die so vor Gott gilt. Paulus selber schreibt den Brief vermutlich in Korinth, als er gerade auf dem Weg nach Jerusalem ist, um eine größere Geldspende von Gemeinden, die ihm das gegeben haben, an die Geschwister in Jerusalem zu bringen, weil die es dort nötig haben und auch verarmt sind. Und wir wollen jetzt hineinsteigen in einen Bereich des Römerbriefes, in dem es darum geht, wie diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, in unserem Leben, in meinem Leben sichtbar werden kann und wirksam werden kann. Welche Früchte da zu erwarten sind, welche Möglichkeiten uns gegeben sind und auch welchen Auftrag wir dabei haben. Der Paulus spricht also da sehr konkrete Situationen auch in unserem Leben an. Wenn wir uns überlegen, dass er eigentlich nur die Gemeinden da in Mazedonien, um Jerusalem herum kannte und die Probleme kannte, ist es doch sehr erstaunlich, wenn wir den Römerbrief in seiner Gesamtheit lesen, wie er doch davon ausgeht, dass es in Rom auch keine anderen Probleme gibt, dass die Welt dort auch nicht anders ist, dass da genauso diskutiert wird, gestritten wird, angefochten wird, dass genauso Fragen da sind, die Thematik Juden, Überlieferung, Gebote, Praktizieren im Alltag. Und es ist sehr erstaunlich, dass auch unsere Gemeinden heute, also Gemeinden unserer heutigen Zeit, immer noch die gleichen Probleme haben und sich da nicht viel geändert hat, sodass wir also diese Briefe, diese Texte oder diesen Text heute auch ganz persönlich für unsere Situation hören dürfen, nicht als eine Sache, was früher mal gewesen ist, sondern was in unser Leben hineinsprechen will, in unseren Alltag hineinsprechen kann. Ich lese also jetzt aus dem 13. Kapitel des Römerbriefes ein paar Verse. Ab dem Vers 8 lese ich. Römerbrief, Kapitel 13, Vers 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist es in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass er aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Bis hierher wollen wir diese Verse lesen. Zum besseren Verständnis, um hineinzukommen in diese Thematik, wäre es noch wichtig gewesen, die ersten Verse im 13. Kapitel zu lesen, würde uns aber jetzt einfach den Rahmen sprengen. Dort in diesen ersten Versen geht es ja um die Obrigkeit. Verhalten gegenüber der Obrigkeit, Verhalten im Staat, Verhalten gegenüber denen, die also Macht über uns haben. Und da denken ja viele unter euch vermutlich jetzt gleich an die vergangene Bibelstunde am Mittwoch im Titusbrief, hatten wir genau dieses Thema, Obrigkeit. Wie wirkt sie auf uns? Wie reflektieren wir ihre Forderungen? Welche Bedeutung hat die Obrigkeit für uns? Und wir waren uns einig, dass wir da also auch eine ganz klare Position beziehen müssen. Und wenn es dort im Titusbrief und auch hier im Römerbrief heißt, gebt dem die Steuer, dem sie gebührt, und den Zoll, dem der Zoll gebührt, und gebt die Ehrfurcht dem und den Respekt dem, der ihm gebührt, dann ist uns klar gewesen am vergangenen Mittwoch, dass wir da eine Bringeschuld haben. Und dass es uns gut ansteht, als Christen hier möglichst, soweit es geht, ein Vorbild zu sein. Und es war mir interessant zu lesen, dass also vor 2000 Jahren es auch das Problem gab, dass Leute ihre Steuern nicht bezahlt haben und hinterzogen haben. Vielleicht wurden sie damals nicht so schnell erwischt, wie das heute geht mit der Datenübertragung, aber die Probleme sind also genau die gleichen gewesen, sodass den Menschen damals und auch heute diese Problematik also bekannt ist. Es gibt Ordnungen und wir haben eine Bringeschuld. Wir müssen also unsere Steuern, unseren Zoll, wenn wir was einführen, eigentlich bezahlen. Und wenn wir es nicht tun, dann machen wir uns strafbar. Das ist nicht nur eine Bringeschuld, die wir erbringen müssen, sondern die auch kontrolliert wird und die auch eingefordert wird. Also diese Ämter, die achten auch drauf, dass da ihnen nichts durch die Lappen geht. Und ich habe also jetzt auch erst vor kurzem ein Schreiben bekommen, wo das Finanzamt mal höflich angefragt hat, ob ich denn nicht endlich mal meine Steuererklärung abgeben möchte. Und die Telekom hat geschrieben, dass die Rechnung noch nicht bezahlt wäre. Also die achten da schon sehr drauf, dass wir also da unsere Pflichten erfüllen. Unser Alltag wird also so bestimmt von dieser Polarität. Du sollst, du musst. Es gibt Dinge, die einzuhalten sind, Dinge, die verpflichtend für uns sind. Im Staatswesen. Und nun, im Vers 8, wo wir angefangen haben zu lesen, wo wir aus diesem Staatswesen rausgehen, müssen wir sagen, ja, in der Kirche scheint es doch genauso zu sein. Da scheint es doch nicht viel anders zu sein. Was ist denn da mit dem Galaterbrief, wo der Paulus schreibt, zur Freiheit seid ihr berufen. Ja, was ist denn das für eine Freiheit, wenn danach gleich kommt und du musst und du sollst? Und beachte bitte, wie ist denn das gemeint? Wieso schreibt denn Paulus hier etwas von schuldig sein? Wieso sind wir als Christen im neuen Bund, denen das Neue Testament gilt, wieso sind wir denn verpflichtet, hier diese Gesetze zu halten und zu achten, die an die Juden, an das Volk Israel gegeben wurden, damals in der Wüste, bevor sie also in ihr neues Land kamen, bevor sie ihr Staatswesen gegründet haben. Für die war das doch. Und wir wissen, dass diese Leute doch bestrebt waren, das auch einzuhalten. Und dass sie eine ganze Menge an Durchführungsbestimmungen erlassen haben, damit das ja gelingt. Dass es nicht zu schwierig wird. Dass es nicht zu kompliziert wird. Man hat so ein paar Hilfen eingebaut auch. Dass Dinge, die fast nicht zu schaffen sind, doch irgendwie machbar waren und man sich da durchmogeln konnte. Es muss also doch im jüdischen Sinne der Pharisäer und Schriftgelehrten möglich gewesen sein, diese Gebote zu halten. Es gibt einen reichen jungen Mann, in der Bibel wird er uns beschrieben, der mit unserem Herrn Jesus ins Gespräch kommt und da wissen wollte, wie er nun in den Himmel kommt. Und da sagt unser Herr auch zu ihm, hast du die Gebote gehalten? Und zählt da eine ganze Reihe auf. Und was sagt der junge Mann? Klar, habe ich gehalten. Ohne groß zu diskutieren, nachzudenken, gar keine Frage, habe ich gehalten. Also wer das für uns einfach so locker sagen kann, Respekt. Und interessant ist, unser Herr Jesus kritisiert das nicht und sagt nicht, nein, mein Lieber, so ist das nicht. Nein, er lässt das stehen, sagt ihm aber dann noch was anderes, wo er dann scheitert, der junge Mann. Aber an den Geboten ist er erstmal nicht gescheitert. Und daran merken wir, dass im Neuen Testament diese Gebote, auch diese alten Gebote nicht aufgehoben sind. Wir können nicht sagen, das Wort wurde Juden, das ist nicht mehr für uns, das gilt uns nicht. Auch wir haben und kennen Verhaltensregeln. Wir kennen das redliche Einhalten dieser Regeln, dass wir uns versuchen, danach zu richten und darauf zu achten. In Staat und in Gesellschaft ist das ja ganz wichtig, sonst würde unser ganzes Zusammenleben nicht gehen. Haben wir am Mittwoch sehr klar und sehr deutlich gesagt, dass es ganz, ganz praktische, allgemeine Lebensäußerungen in unserem Land betrifft, die nach diesen Regeln laufen und gehalten werden. Es gelingt mehr oder weniger gut und manchmal gelingt es auch nur, wenn man ein bisschen Druck ausübt, wenn man so ein bisschen nachschiebt, wenn man so ein bisschen mithilft. Ne? Vielleicht kennt ihr solche Sätze, vielleicht habt ihr es ja auch selber schon gebraucht, wo man dem Kind sagt, wenn du die Mutti lieb hast, dann wirst du dein Zimmer mal aufräumen. Und wir übertragen das manchmal, wenn du den Herrn Jesus lieb hast, ne, dann wirst du dies und das machen. Da wird so eine Bedingung geknüpft, merkt ihr das? Da wird so Druck ausgeübt. Und dem, jetzt bei dem Mutti-Beispiel, dem Kind wird suggeriert, wenn ich das nicht mache, dann entzieht mir die Mutti ihre Zuwendung, ihre Liebe, ihre Achtung. Entzieht mir der Herr Jesus seine Liebe, wenn ich das und jenes nicht mache, was man meint, machen zu müssen. Was auch da steht vielleicht, das Motiv ist die Angst und das ist kein gutes Motiv. Das ist nicht hilfreich, wenn wir Dinge aus Angst tun. Man kann, klar, Angst vor Strafe, Angst vor Verlust, hilft manche Ordnung aufrechtzuerhalten. Das wissen wir aus unserer Geschichte. Das wissen wir aus unserer Erfahrung. Der Kraftfahrer hält die Regeln an den Ampeln doch nur ein, weil es eine Strafe gibt. Würde ich einfach mal so in den Raum mitstellen und behaupten. Wenn wir wüssten, dass da keiner dasteht, kein Blitzer, der uns am Blitz beim Rot drüberfahren oder vielleicht Polizeistreife um die Ecke steht, und da ganz sicher wären, ich weiß nicht, ob das alles so geordnet zugehen würde bei uns. Das Motiv ist die Angst vor Strafe und Verlust. Ist das ein Motiv, um mit den Geboten Gottes umzugehen? Kann das ein Motiv sein, um Gebote Gottes in meinem Leben zu praktizieren und zu leben? Seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Und dann werden diese Gebote aufgeführt. Du sollst nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht begehren. Wie kann ich das, ich will es ja gerne erfüllen, wie kann ich es am besten erfüllen? Wie kann ich vermeiden, dass ich stehle? Ja, indem ich nicht in die Kaufhalle gehe, indem ich nicht aus der Wohnung gehe, indem ich mich einigle. Wie kann ich vermeiden, dass ich nicht töte, ja, indem ich mit niemandem Kontakt habe? Ganz einfach. Ich gehe als Eremit in mein Waldhäuschen und kann alle diese Gebote abhaken. Ist das das, was Paulus hier meint? Ist das das, was das Wort Gottes meint, dass wir uns so zurücknehmen? Dort kann ich in meinem Waldhäuschen keinen Ehebruch treiben. Dort kann ich auch niemanden belügen, weil niemand da ist, der mit mir redet. Ich kann mich ganz sehr zurückziehen. Und dann habe ich einen Heiligenschein um mich, den ich mir also selber vielleicht gebe. Die Gebote, von denen wir gelesen haben jetzt, das sind ja noch mehr, die sind von unserem Herrn Jesus Christus auf zwei zusammengefasst worden. Ich will nicht sagen zusammengestrichen, das ist ein falscher Begriff, aber zusammengefasst, die alles einschließen. Als er gefragt wurde von den Verantwortlichen seines Volkes, was denn nun die wichtigsten Dinge sind, die wichtigsten Gebote sind, die sie einzuhalten hätten, dann wissen wir alle, es gibt zwei, die er ihnen nannte. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Und das zweite Gebot sagt, ja, was ihm gleich ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In der Mathematik haben wir gelernt, wenn es so ungleiche Brüche gibt, dann muss man einen kleinen gemeinsamen Nenner suchen. Und das ist dieser gemeinsame Nenner, den unser Herr hier gefunden hat oder genannt hat für alle diese Gebote. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das haben wir gelesen im Ende des Vers 9. Du sollst deinen Nächsten wie dich selbst. So ist es in diesem Wort zusammengefasst. Das kennt also auch der Paulus. Und er sagt es den Römern und sagt es damit auch uns. Aber was bedeutet das? Diese Gegenüberstellung, die ich euch genannt habe, zuerst die Gebote zum Staat hin und jetzt die Gebote die Gebote Gottes, die Gebote zum Menschen hin, zum Nächsten hin. Diese Gegenüberstellung, die greift Paulus hier auf und beschreibt sie uns hier. Dieses du sollst nicht töten, du sollst nicht dies, du sollst nicht jenes machen, wird umgewandelt. Ist euch das aufgefallen? Er wandelt dieses du sollst nicht um in ein du sollst. Du sollst nicht ist so passiv. Ne? Da mache ich nichts, da tue ich nichts. Aber wir sollen was tun. Ihr sollt einander lieben. Ja, wie kann das sein? Was soll das werden? Seid niemand etwas schuldig, als einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, schreibt er hier, hat das Gesetz erfüllt. Ja, ist das denn so einfach? Wozu brauche ich dann diese ganzen vielen Gebote, wenn nur das eine ausreicht? Wie geht das? Es geht über das hinaus. Es ist umfasst viel mehr, als was wir oft darunter verstehen. Das heißt nicht nur, dem anderen keinen Schaden machen, ne, wie ich euch das beschrieben habe. Ja, wenn ich niemanden getötet habe, habe ich es doch erfüllt, das Gesetz. Wenn ich nichts gestohlen habe, habe ich es doch erfüllt, das Gesetz. Wenn ich dem Staat, der Obrigkeit, den Respekt zukommen lasse, der ihm zusteht, habe ich es doch erfüllt, das Gesetz. Ich will euch mal was vorlesen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen, kommt es bekannt vor. Was Paulus hier meint, wenn er sagt, ihr seid einander schuldig, einander zu lieben. Das fünfte Gebot. Du sollst nicht töten. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch Leid tun. Bisher sagen wir, jawohl, so ist es. Aber es geht weiter. Sondern ihm helfen und beistehen in allen Nöten. Das sechste Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir keusch und zuchtvoll leben in Worten und Werken und in der Ehe einander lieben und ehren. Das siebente Gebot. Du sollst nicht stehlen. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseres Nächsten Geld oder Gut nicht nehmen, noch mit falscher Ware oder Handel an uns bringen, sondern ihm sein Gut und Nahrung helfen, bessern und behüten. Das achte Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, nicht verraten, nicht verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern sollen ihn entschuldigen, sollen Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Merkt ihr, da ist noch es geht ein ganzes Stück weiter noch, als dass du sollst nicht. Du sollst aktiv werden. Du sollst aktiv Gutes tun für den Nächsten. Nicht nur, dass ich nicht stehle, sondern dass ich ihm helfe, dass er mehr bekommt, dass es wächst, sein Eigentum. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, und Frau und Knecht und Magd und Vieh. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht mit List nach seinem Erbe oder Haus trachten und mit einem Schein des Rechts an uns bringen, sondern ihm helfen, dasselbe zu behalten, förderlich und dienlich zu sein. Vielleicht kann sich einer, der eine oder andere noch an seine Zeit in der Christenlehre erinnern. Das war aus Luthers kleinem Katechismus. 500 Jahre alt schon, diese Aussagen. Brandaktuell. Eine Erklärung zu dem, was uns Paulus hier geschrieben hat. Aktiv für den anderen eintreten, nicht nach der Methode, wie du mir, so ich dir. So sollen wir es nicht machen. Aber unter welchen Bedingungen soll ich denn das tun? So für den anderen mich einsetzen. Nur so lange, wie ich einen Nutzen davon habe. Nur so lange, wie es nicht an meine Substanz geht. Also an mein Geld geht, an meine Zeit geht, an meine Gesundheit vielleicht geht. Soll ich es tun, wenn ich merke, ich werde ausgenutzt dabei? Ja, das kann passieren. Das wird auch passieren. Und das haben auch schon viele erlebt. Aber da schreibt Paulus nichts davon. Wenn er sagt, wenn einer dir mal dumm gekommen ist, dann lass ihn links liegen. Dann red nicht mehr mit ihm. Dann hab nichts mehr mit ihm zu tun. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder das ist ein ganz gefährlicher Satz. Wie liebe ich mich denn? Was setze ich denn alles ein für mich? Was bin ich denn bereit, da alles zu investieren? Für meine Körperpflege oder für meine Gesundheit? Für meine Kraft, meine Stärke? Für meine Nahrung, Kleidung? Wir merken, Paulus fordert ein aktives Zugehen auf den anderen. Es soll praktisch werden, keine Gefühlsduselei soll es sein. Ach du Armer, ach ja, wenn ich mal kann, wenn es mal geht, dann helfe ich dir. Nein, ganz aktiv zu gehen. Das haben wir auch am Mittwoch gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch noch. Da stand dort, was Paulus in Titus geschrieben hat, sei zu jedem guten Werk bereit. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann beim Rausgehen am Abend dann auch so gesagt haben, Unsinn, geht überhaupt nicht. Geht gar nicht. Zu jedem guten Werk bereit. Ja, da opfere ich mich doch auf. Da bleibt doch nichts mehr übrig von mir. Und wer ist überhaupt da mein Gegenüber? An wen muss ich mich überhaupt wenden? Wir kennen ja alle diese ganz bekannte Kainsfrage. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Der ist doch alt genug. Der hat sich doch selber in den Schlamassel reingeritten. Hat doch selber dafür gesorgt, dass ihm es so schlecht geht, weil er das einen oder anderen Fehler vielleicht gemacht hat. Und dann merken wir, dass wir das nicht so einfach beantworten können. Und dass wir in einer Spannung leben zwischen der Bereitschaft, zu jedem guten Werk bereit, und zu unseren Möglichkeiten. Ich habe nicht die Möglichkeit, irgendwo jetzt in einem Krankenhaus zu helfen. Oder ich habe nicht die Möglichkeit, in einem fernen Land da groß was zu bewegen. Wir haben unsere Grenzen. Ich denke, das weiß Gott auch. Aber bin ich bereit, innerhalb meiner Grenzen das zu tun, was ich kann? Oder habe ich da eine Reserve? Behalte ich immer noch eine kleine Reserve zurück, die ich nicht ausgeben will, die ich nicht verplanen will? Manchmal unterscheiden wir ja auch und sagen, der ist es wert, dass ich mich einsetze für ihn, der interessiert sich, den können wir vielleicht gewinnen. Die ist es nicht wert. Die putzt uns bloß aus. die sucht nur die Kuchenkrümel zu bekommen. Diese Unterscheidungen finden wir bei unserem Herrn Jesus nicht. Du siehst überhaupt nicht auf die Leute, mit denen du umgehst, wurde ihm vorgeworfen. Kein Ansehen der Person. Der Zöllner, der Kranke, der Besessene, die Ehebrecherin, mit allen ist er umgegangen, mit allen hat er Kontakt gehabt. Er hat die Person nicht an erste Stelle gestellt, die Bedeutung der Person. Und er hat es sogar gesagt, also wisst ihr, wenn euch jemand anspricht, was von euch fordert, dann sollt ihr so weit gehen, dass ihr darüber hinaus noch tut. Wenn einer von dir fordert, geh mit mir eine Meile, dann hat er gesagt, geh zwei mit ihm. Das sagt sich jetzt so einfach dahin. In mir sträubt sich da alles. Wenn jemand sowas von mir fordert, dass ich dann noch bereit wäre, mit ihm noch weiterzugehen. Also ich muss ehrlich sagen, so locker, wie es jetzt hier gesagt, so locker ist das nicht. Also mir geht das jedenfalls so. Eigentlich ist es nur möglich, so zu handeln und sich so zu verhalten, wenn ich mir immer wieder vergewissere, was hat denn Jesus für mich getan? Was hat er denn getan? Wir haben in der ersten Stunde einige Gedanken davon gehört und zum Ausdruck gebracht, was er getan hat für mich. Römer 5 steht das so. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ist nicht hineingelegt. Wisst ihr, wenn ich etwas in unsere Gefriertruhe, diese Truhe, die wir da haben, Gefriertruhe, hineinlege, ist es ein kleines Päckchen eingepackt oder in einer Schüssel drin oder irgendwie, was du kauft, als Beutel, wird hineingelegt. Er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Wisst ihr, wie unsere Truhe aussieht, wenn ich was reingieße? Oder wie euer Schrank aussehen würde? Wenn ihr was reingießen würdet, das ist alles voll. Da liegt nicht bloß in der Ecke irgendwo so ein kleines, sauberes Stückchen. Das ist alles betroffen. Das ist alles benetzt. Alles beeinflusst. Und so müssen wir uns das vorstellen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Nicht nur in irgendeine kleine Ecke von uns, sondern vollkommen begossen sind wir damit. Also rundherum voll. Und das sollte sich natürlich auch auswirken in unserem Verhalten. Aber wieso spricht denn Paulus dann hier von Schuld? Seid niemand etwas schuldig? Ja, weil es ein Gebot Gottes ist. Und Jakobus geht sogar so weit, dass er nicht nur von Schuld spricht, sondern er spricht von Sünde. Wenn jemand weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. So steht es dort. Ich kann es auch nicht ändern. Wenn jemand weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, ist es ihm Sünde. Es steht nicht dort, wenn er es nicht tun kann. Ich denke, hier ist die Situation gemeint, wo ich es wirklich tun kann. Wo ich weiß, da hat jemand Not in meiner Nachbarschaft oder in Geschwistern. Mein Nächster, der neben mir sitzt, hinter mir sitzt. Ich weiß, er braucht Hilfe und ich tue es nicht. Dem ist es Sünde. Und es gibt Beichtgebete, wie man sie so formuliert hat in den Kirchen. Da ist auch dieser Satz mit drin, und vergib mir, vergib uns, wo wir Gutes unterlassen haben. Nicht nur vergib mir, wo ich schuldig geworden bin, dem ich was weggenommen habe, dem ich das Gebot übertreten habe, vergib mir, wo ich Gutes unterlassen habe. Also dieser Gedanke, da ist eigentlich gar nicht so uns so wieder gegenwärtig. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Immer wieder dieser Satz. Wie lange gilt denn das? Wann bin ich denn nicht mehr schuldig zu lieben? Wann ist denn diese Schuld abgetragen? Wann ist denn das vorbei? Wir können jetzt mal unsere jungen Leute fragen. Jetzt haben wir gerade niemanden hier, die das kürzlich geheiratet haben. Ist mit dem Hochzeitsdatum, mit diesem Fest, das vorbei? Wo sie einander lieben? Kann man sagen, jetzt habe ich meine Schuldigkeit getan? Jetzt haben wir geheiratet, das ist gut. Wie lange bin ich schuldig zu lieben, bis die Kinder aus dem Haus gehen? Ist dann vorbei? Oder ist dann vorbei, wenn der andere nicht mehr meiner Meinung ist? Das kann ja relativ schnell passieren. Da brauchen wir manchmal gar nicht viel dazu. Oder ist meine Schuldigkeit vorbei, wenn kein Dank mehr kommt? Wenn keine Reaktion mehr kommt? Wie ist es da? Ist dann das erledigt? Ich glaube nicht, Paulus meinte es nicht so. Paulus meinte hier, es ist ein Dauergebot. Gerade jetzt, und das, deswegen hatte ich auch gesagt am Anfang eines Kirchenjahres oder eines Jahres, gibt es ja neue Überlegungen, neue Vorhaben. Gerade jetzt, wo ein neues Jahr beginnt, gerade jetzt, wo er hier schreibt, die Stunde ist schon da, die Zeit ist da, die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nah, gerade jetzt ist das vielleicht wichtig, dass das sichtbar wird. Wir warten ja nicht mehr auf die, auf das Weihnachtsgeschehen. Das ist ja vorbei. Sondern wir erinnern uns ja an dieses Weihnachtsgeschehen. Erinnert euch, Thema Erinnerung, vergangenen Mittwoch, wie wichtig das ist, uns zu erinnern. Aber wir wissen, dass das, was er hier schreibt, von diesem Neukommenden, dass die Stunde schon da ist, dass da die Wiederkunft unseres Herrn Jesus gemeint ist. Dass er wiederkommt und gerade da in dieser Zeit jetzt, wo es so eng wird, er sagt, es ist nahe. 2000 Jahre sind vorbei, wo er es geschrieben hat. Was ist nahe? Es kann immer, jederzeit auch geschehen. Wir leben in dieser Erwartung, wir können da nichts vor uns herschieben eigentlich. So verstehe ich das hier. So sollen wir also diese Gebote hier achten und aktiv aufeinander zugehen. In dieser Vorfreude, dass er kommt, in dieser Vorfreude dürfen wir es tun. Nicht als Zwang, nicht als Erfüllen von irgendwelchen Punkten, die wir abarbeiten müssen, sondern aus Freude dürfen wir das tun nach diesem Satz aus dem Römerbrief. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herzen. Sein Kommen auf diese Erde für uns. Das ist das, was Motiv sein soll für uns. Nicht die Angst, nicht die Furcht, bestraft zu werden, sondern dieser Wunsch, dem anderen Gutes zu tun. Aktiv Gutes zu tun. Wenn er hier schreibt, es wird Zeit, dass er aus dem Schlaf aufwacht, ich glaube, es ist nicht negativ gemeint. Er kannte ja die römische Gemeinde nicht. Ich glaube nicht, dass die irgendwo da ganz ruhig waren, nicht aktiv waren. Er will nur auf die Gefahr aufmerksam machen, in der auch wir stehen, dass wir denken, ach, das dauert ja, das wird ja alles nicht. Wir können erst noch ganz andere Dinge machen. So ein bisschen schläfrig sein, nicht so wach, nicht so aktiv sein. Das ist gemeint. Also eigentlich positiv. Es ist nicht geschimpft hier, dass wir müde wären und schlafen würden. Sondern er will uns einfach Mut machen, noch mehr aufeinander zu achten und aufeinander zuzugehen. Darum wollen wir dieses Gebot hier, liebe deinen Nächsten, nicht irgendwie als eine abzuhakende Leistung sehen, sondern einfach als eine Folge der Liebe unseres Herrn, also als Antwort auf die Liebe unseres Herrn. Wenn wir sagen, du sollst nicht, wenn wir darauf achten, dann denke ich, haben wir begriffen, ist das nur die halbe Miete. Dann ist das nur die Hälfte von dem, was wir tun sollen. Du sollst nicht, das ist dieser Rückzug. Wir wollen hören, du sollst. Du sollst. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Als nur einander zu lieben. Nochmal zusammengefasst, hat er deutlich gemacht, dass das Motiv unseres Handelns gegenüber Obrigkeit, gegenüber dem Staat, gegenüber den Gesetzen eigentlich die Angst ist. Und die Sorge, dass es uns gut geht, dass es da nichts passiert. Der Gedanke, der uns auch bewegen soll, wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir den Nächsten sehen, dann soll das Motiv ein anderes sein. Es gab gibt vielleicht auch noch die Bewegung, ich bin da gerade nicht ganz so im Bilde, da wurde sich immer die Frage gestellt, was würde Jesus tun? Menschen haben vor jeder Entscheidung, die sie treffen mussten, sich gefragt, was würde Jesus jetzt tun? Da gab es so Armbänder, die man dran gemacht hat, um sich an wieder zu erinnern. Ist das unser Motiv? Ist das der Beweggrund unseres Handelns? Ja, der nächste Punkt war die Adventsstimmung, die wir jetzt haben. Diese Adventszeit, die Ankunftszeit, diese Wartezeit will uns daran erinnern, dass wir nicht endlos Zeit haben. Also nicht, dass wir so gemächlich dahin schlafen, sondern dass wir aktiv werden. Und darum wollen wir jetzt zum Schluss das Lied 792 singen. Da heißt es nämlich, Freunde, wir sind nicht befreit, um uns ängstlich zu verkriechen. Kommt, wir haben wenig Zeit, tragt die Liebe Gottes in die Welt. 792.